0 auf 26 Millionen in 9 Monate packt. Verrückt.
Und in unserem Portfolio ist das noch nicht mal mit Abstand die schnellst wachsende Company. Was wollen wir sehen, dass ein Team baut, um da so excited zu werden?
Ich mache das mit einem, wenn man eigentlich alles, was man gelernt hat, über Bord werfen muss, um sich auf eine neue Zeit einzustellen, weil sich wie Firmen gebaut werden, komplett verändert.
Spotify, Klarna, Trade Republic. Das sind zum Beispiel drei der Firmen, in die Creandum investiert hat, ein schwedischer Risikokapitalgeber. Und aktuell investieren die aus einem 500 Millionen Euro vor. Das heißt, sie investieren innerhalb von 3 Jahren 500 Millionen Euro in neue Startups. Und wir sprechen heute mit Deutschlandchef und General Partner Simon Schminke. Simon hat selbst in diverse erfolgreiche Startups investiert und verantwortet, wie gesagt, vorrangig den deutschen Markt. Aber das stimmt heutzutage gar nicht mehr. Da sprechen wir auch gleich drüber, weil heutzutage alles global gedacht wird. Natürlich ist er ein Ansprechpartner in Deutschland, aber sein Aufgabenfeld hat sich komplett verändert. Einfach, weil durch künstliche Intelligenz die Art und Weise, wie wir heute Firmen aufbauen und Startups gründen, wirklich gedreht hat. Und genau das schauen wir uns heute im Detail an. Wie gründe ich heute eine Firma? Wer gründet heute eine Firma? Weil da gibt es neuerdings Unterschiede. Wie viel Geld bekomme ich zum Start meiner Firma und wofür eigentlich? Was muss ich mitbringen? Was bedeutet es, wenn ich heute ein paar Millionen Umsatz im ersten Jahr mache? Ist das was wert? Ist das nichts wert? Da gehen wir heute mal etwas tiefer rein. Und deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch mit Simon Schminke. Du hörst Unicorn Bakery und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Simon, wenn du das Leben als Venture Capital Investor die letzten 2 bis 3 Jahre zusammenfassen müsstest, wie würdest du es beschreiben?
High Energy, viel Travel, mehr Wettbewerb als je zuvor. Wahnsinnige Entwicklung bei den Companies in unserem Portfolio, aber auch außerhalb, die wir vor 3, 4 Jahren noch für gar nicht möglich gehalten haben. Es ist eine irrsinnig anstrengende, irrsinnig spannende Zeit und ich bin sehr dankbar, VC sein zu dürfen aktuell.
Wenn du sagst, eine Entwicklung, die wir nicht für möglich gehalten haben, was meinst du damit?
Wir sehen Wachstum, Adoption von neuen Technologien, Umsätze in Rekordzeiten für die Companies vor 5, 6, 7, 8 Jahren. Ja, entsprechend 10 Jahre gebraucht haben. Ich habe gerade in eine Company in New York investiert, eine Series A, die sind von 0 auf 26 Millionen Revenue Run Rate in 9 Monaten gegangen. Das sind Zahlen, die kannten wir vor 4, 5, 6 Jahren noch gar nicht bei uns im Business. Die Runden sind entsprechend teuer und competitive, aber es macht Spaß.
Ich meine, es gibt ja sicher einige, die sich jetzt das erste Mal mit der Startup-Welt beschäftigen, aber wenn man sich das davor anguckt, dann war es ja so, wenn du in einem Jahr schon zur ersten Million kommst und ab dann irgendwie triple, triple, double, double, dann hörst du bei 3 Millionen im zweiten, 9 Millionen im dritten, 18, 36 Millionen, dann würde man sogar sagen, nochmal ein Double auf 72 Millionen im sechsten oder siebten. So, das war so die absolute Königsklasse, muss man sagen, also die auch wenige geschafft haben. Wenn man sich dann anguckt, dass jetzt jemand 0 auf 26 Millionen, also quasi die Zusammenfassung aus 3 bis 4 Jahren, vielleicht sogar 5 Jahren, in 9 Monate packt. Verrückt.
Absolut. Und in unserem Portfolio ist das noch nicht mal mit Abstand die schnellst wachsende Company. Wir haben vor jetzt genau 11 Monaten in Lovable investiert. Die Zahlen sind bekannt, weit über 200 Millionen Umsatz. Wir sind bei Black Forest investiert von einem Jahr, weit über 100 Millionen Umsatz in einem Jahr. Und das alles mit Teams südlich der 50 Leute. Und diese Ratio Umsatz, Zeit, Mitarbeiter hat unsere Welt komplett auf den Kopf gestellt. Dementsprechend sind die Runden global umkämpft. Der Markt konzentriert sich auf weniger Fonds, weniger Companies, die aber immer mehr Geld haben, immer größer werden. Und das kann man mögen, das kann man hassen, aber man kann es landfortschrittlich nicht verhindern.
Was macht das mit einem, wenn man eigentlich alles, was man gelernt hat, und du machst ja jetzt schon einige Jahre Investments in Startups, über Bord werfen muss, um sich auf eine neue Zeit einzustellen, weil sich wie Firmen gebaut werden, komplett verändert?
Super gute Frage. Ich glaube, in unserer Industrie als Venture Capitalist musst du dich ständig neu erfinden. Du musst ständig neu am Ball bleiben. Du musst ständig deine Gedankenmuster hinterfragen. Du musst die Prozesse in deinem Fonds ständig umbauen. Es ist, glaube ich, ein Teil des Erfolges von Creandum, dass wir nie zufrieden sind. Wir sind nie einverstanden damit, wie wir Dinge vor einem Jahr gemacht haben. Nach jedem erfolgreichen Deal ist die erste Frage, was können wir besser machen, was können wir schneller machen, wo hätte es schief gehen können. Und ich glaube, du kannst in dieser Industrie nur über jetzt bei Creandum 23 Jahre relevant bleiben, wenn Teil deiner DNA ist, nicht zufrieden zu sein, ständig zu verbessern. Das ist auf der Prozessseite, wie wir unser Geschäft machen. Gleichzeitig auf der inhaltlichen Seite ist das auch das Spannende in dem, was wir machen. Wir sind gezwungen. Ich würde aber sagen, wir dürfen uns ständig mit neuen Themen beschäftigen. Und wenn du als Venture Capitalist keine Lust dazu hast, dich alles halbe Jahr in neue, verrückte, borderline verrückte Themen einzugraben und zu überlegen, was könnte daraus für ein Business werden, wo könnte man da Geld platzieren, wer sind die besten Leute in dem Space, dann bist du im falschen Platz. Also entweder liebst du das und bleibst relevant oder du liebst es nicht und bleibst nicht mehr relevant. Aber ich sehe das eher als ein wahnsinniges Privileg, in einem Job zu sein, wo ich gezwungen bin, alles halbe Jahr mein Wissen über Bord zu werfen. Jetzt, das Spannende, was gerade passiert, ist auf der Gründerseite. Die Profile verändern sich, die Art und Weise, wie Firmen gebaut werden, verändern sich. Da ist mein Wissen, als ich vor jetzt 13, 40 Jahren HelloFresh in New York City gegründet habe, ist weniger relevant, gerade in den letzten 2-3 Jahren im Vergleich zu der Zeit davor.
Das ist schon eine Challenge. Nicht CEO geblieben bin, weil das Visum nicht gegeben wurde.
Ganz genau, da leider nicht geblieben bin, dank der amerikanischen Visa-Verwaltung. Das ist schon interessant zu sehen, wie Firmen jetzt anders gebaut werden. Aber again, ich finde das eher total spannend, sich nochmal neue Dinge eindenken zu müssen.
Wir kommen gleich auf das, wie Firmen anders gebaut werden, zurück und wie sich auch Gründerprofile verändern. Trotzdem würde ich ja sagen, wenn ich mir Venture Capital angucke und wie investiert wurde, dass sich das sehr lange eigentlich nach einem Muster bewegt hat. Wie diesem, okay, wenn ich in Software, die an B2B verkauft, investiere, dann schaue ich mir an, glaube ich, dass die ungefähr das schaffen, dieses Triple, Triple, Double, Double, wie schnell kommen die zur ersten Million. So, da ändert sich ja das Schema lange nicht. Also lange war es wirklich nach Schema. So sind viele Leute in diese Investmentpositionen gekommen, haben damit gelernt. Und jetzt habe ich schon das Gefühl, es ist eher so ein tektonischer Plattenschiff, wo man sagen muss, es verändert sich alles, weil du wirklich viele Schemata, die lange funktioniert haben und Frameworks, die ich einfach auf eine Firma legen konnte als Schablone, sind quasi komplett nicht mehr da. Weil wie ich definiere, was Product Market Fit ist, also passt das, was die Firma anbietet, wirklich zu dem, was der Markt will, ist anders. Die Art, wie schnell ich Kundengewinne verändert sich, wie ich Kundengewinne verändert sich. Und das, glaube ich, ist schon nochmal was anderes als das, wie man sich vorher, musstest du dir überlegen, was sind die neuesten Entwicklungen, wo gehen jetzt vielleicht neue Fenster auf aufgrund dessen. Aber jetzt verändert sich ja wirklich alles.
Total, total. Und das ist auch wahnsinnig schwierig. In den, sag mal, 2017 bis 2022, dieses Mechanical SaaS Investing, was du gerade beschrieben hast, das gibt's nicht mehr. Und heute ist, glaube ich, die Herausforderung, aus dieser teilweise sehr rapiden Traction in kurzer Zeit rauszulesen, ist das wirklich Product Market Fit? Was passiert da? Werden hier einfach nur Innovationsbudgets von Firmen angegriffen oder schafft die Firma tatsächlich einen Wert? Was ist der ROI auf dieses Innovationsspend von den Kunden? Was wir sehen, ist eine wahnsinnige Bereitschaft, auch von großen Firmen neue Dinge auszuprobieren. Gott sei Dank auch hier in Deutschland. Es ist nicht mehr so, dass dieser typische Divide zwischen USA und Europa, in USA probieren alle was Neues aus und Europa dauert ein paar Jahre länger. Das sehen wir immer weniger. Wir sehen große Corporates, große Banken, wir sehen sogar die Regierung neue Technologien kaufen, testen, um den ROI dann auch zu erfahren. Das ist wahnsinnig toll zu sehen. Wir haben Firmen bei uns im Portfolio, die verkaufen 10-stellige ACVs im ersten Jahr nach Launch an große Banken. Das war vor 3, 4, 5 Jahren unheard of. Banken haben sich nicht bewegt. Banken haben keine großen Software gekauft.
Beziehungsweise und wenn nicht bei Startups.
Wenn nicht bei Startups und wenn dann nach 4, 5, 6 Jahren Verhandlung. Und diese Zeit und diese Risikobereitschaft, neue Dinge auszuprobieren, die finden wir natürlich gut. Wir sind diejenigen, die Innovation finanzieren. Und wenn unsere Gründer schneller die Möglichkeit haben, ihr Produkt größer zu verkaufen, größeren Kundengruppen oder größeren Corporates anzubieten, gewinnen alle. Ultimativ, glaube ich, gewinnen wir als Kontinent davon, wenn vielleicht endlich diese Bereitschaft ist, Neues auszuprobieren, gezwungen durch den Druck, weil der Wettbewerb es macht, aber warum auch immer, ist mir eigentlich egal. Am Ende des Tages ist es eine spannende Entwicklung zu sehen, wie viel schneller man Software heute an den Markt bringen kann. Davon profitieren aber ultimativ alle.
Du hast gesagt, die Gründerprofile verändern sich komplett. Und die Frage ist, was bedeutet das? Also, wenn du dir heute anschaust, wer und wie Firmen gegründet werden, also lass uns mal beim Team bleiben.
Mhm.
Was sind da die größten Veränderungen?
Die größten Veränderungen in den Gründungsteams, die wir im Moment sehen, ist, die Leute werden jünger, die Leute werden technischer. Es gibt viel weniger McKinsey und BCG Consultants, die sich überlegen, welcher Teil des GDPs ist noch nicht digitized, wo könnte ich jetzt eine vertikale Plattform SaaS bauen. Das gibt's nicht mehr. Die Anforderungen an technische Co-Founder sind ganz stark gewachsen.
Und das, obwohl Technologie immer verfügbarer wird?
Immer verfügbarer wird, aber du kannst natürlich nur Marge generieren, wenn du an der Vorfront von der Technologie was baust, wenn du off the shelf was kaufst und weiterverkaufst. Klar, don't get me wrong, LLM-Rapper machen heute immer noch sehr, sehr viel Geld und werden auch lange Zeit noch viel Geld machen, aber gerade die sehr technischen Themen sind viel anspruchsvoller geworden.
Kurz zur Erklärung, LLM-Rapper ist quasi, ich baue ein Produkt, wo ich eigentlich ChatGPT oder Claude oder jemand, also ein anderes Large Language Model nehme, die Funktionalität ein bisschen schöner designe und auf einen Use Case, also auf einen einzigen Anwendungsfall oder ein Anwendungsspektrum zuschneide und sage, okay, das ist jetzt Fabians Software.
Ganz
so. Und dann verkaufst du Fabians Software, aber was Fabians Software macht, ist eigentlich nicht, dass ich die ganze Technologie selber entwickle, sondern ich habe einfach nur ein paar Sachen voreingestellt, die du mit ein bisschen mehr Aufwand selber machen könntest, zum Beispiel bei N8N oder irgendeine andere Lösung, und habe dir dafür ein schönes Design gebaut. Das ist sehr stark vereinfacht und nicht ganz fair gegenüber der Arbeit, die die Teams machen. Das ist nur, um das hier mal kurz zu erklären,
genau,
für jemanden, der es nicht
ganz
weiß.
Ganz negativ würde ich gar nicht sehen, weil ultimativ geht es halt darum, den Kunden zu verstehen, UI zu bauen, das an den Markt zu bringen. Da wird schon viel Wert geschaffen, aber die Core-Technologie kommt bei diesen Modellen eben auch von jemand anderem. Gleichzeitig sehen wir eine geografische Veränderung. In den ersten 15 Jahren von Creandum, in denen wir hier in Deutschland aktiv waren, haben wir, ich glaube, keinen Deal außerhalb Berlins gemacht. Die letzten 6 Deals in der Dachregion haben wir alle außerhalb Berlins gemacht. Es ist nicht so, weil wir Lust haben, nach Freiburg, Stuttgart, Karlsruhe, Zürich zu fahren, aber weil sich eben die Profile verändern. Da kommen die technischen Leute her, das sind die stärkeren technischen Universitäten, die ETH, Karlsruhe, Freiburg, stehen da auch international ganz, ganz vorne mit dabei. Und dementsprechend passiert da mehr viel mehr. Das heißt, wir reisen viel, wir treffen Leute an anderen Orten als hier in Berlin. Das macht, weil du vorhin gefragt hast, wie hat sich meine Arbeit verändert, das Ganze anstrengender. Ich sitze eigentlich nur noch im Flugzeug.
Wie viele Flüge hast du dieses Jahr grob gemacht?
Ich glaube, ich bin bei 140, 150 Flügen dieses Jahr. Ist schon viel. Ist schon echt viel, ja. Das muss man mögen, das ist anstrengend, aber ohne geht's nicht.
Wenn wir Richtung, vorher habe ich vielleicht ein bisschen länger gebraucht, Produkt zu bauen, dann wie bringe ich das an den Markt mit Pilotkunden und hier und da, dass ich heute vielleicht je nach Modell ein bisschen schneller vollwertigere Software baue oder Technologie und dann relativ viel eher wahrscheinlich gucken muss, dass ich direkt Kunden akquiriere und wahrscheinlich dieses Co-Piloting ein bisschen mehr übersprungen wird, je nachdem, was ich mache. So ein bisschen mehr in dem Punkt, wie sich das unterscheidet.
Okay. Ultimativ hat sich die Art und Weise, wie Firmen heute an den Markt gehen, nicht fundamental verändert. Wir sehen nach wie vor Proof of Concepts. Sehen wir Firmen, die Dinge ausschreiben. Wir sehen natürlich im Prosumer-Bereich eine viel schnellere Adoption, gerade was so ein Lovable, was so ein Cursor angeht, was allgemein Gen-AI-Plattformen angeht, wo Leute, die im semi-professionellen Bereich unterwegs sind, Dinge schneller austesten, die Firmen wachsen. Aber es gibt nach wie vor SDRs, es gibt nach wie vor AEs, es gibt nach wie vor Sales-Teams, es gibt nach wie vor strukturierten Vertrieb, Enterprise-Sales, es gibt nach wie vor Wine-and-Dine. Die Leute verkaufen ultimativ große Budgets an große Firmen. Da sind Menschen, die Entscheidungen treffen, die haben sich jetzt nicht radikal verändert. Die Bereitschaft, das auszuprobieren, hat sich verändert. Die Geschwindigkeit, ja, und die Willingness, größere Budgets anzufassen, hat sich verändert. Wir wissen nicht genau, ob es getrieben ist daraus, dass die Leute schon erkennen, welchen Wert sie da kaufen, oder weil sie Angst haben, dass die Konkurrenz uns an ihnen vorbeizieht. Aber es ist eine ganz klare Veränderung, wie schnell man heute größere Budgets verkaufen kann. Ich glaube, das ist die Zusammenfassung, ja.
Zuletzt mit Marius Meiners von Peak AI gesprochen und Marius meinte, früher war es so, es war immer nur ein Teil meines Gesamtmarktes im Markt. Und wenn ich mir heute AI-Tools angucke, muss ich mir als Gründer von Peak AI sagen, es ist gerade jeder im Markt und ich muss jetzt gucken, dass ich so viel wie möglich davon mitnehme, weil die Leute werden irgendetwas kaufen. Ich muss halt nur schauen, dass irgendetwas am besten meine Firma ist.
Finde ich eine super, super Analogie. Smarter Typ, ich kenne ihn auch ganz gut. Das ist schon so. Wir sehen einfach diese Bereitschaft, den Sales Call anzunehmen, das Meeting zu machen, hat sich radikal verändert. Wahrscheinlich hat das damit was zu tun, dass eben alle so ein bisschen nervös sind. Wenn ich nichts kaufe, dann bin ich schnell hinten dran. Und das ist auch unsere Meinung. Wenn du heute nicht, egal was du machst, offline, online, deine Prozesse fundamental digitalisierst, fundamental auf AI umstellst, wird es deinen Wettbewerb machen. und dann gibt es sich in 3, 4, 5 jetzt Jahren nicht mehr. Das heißt, du musst heute investieren in den Bereich.
Wenn wir uns einmal angucken, wie ihr heute analysiert, worin ihr investieren wollt. Seid ihr selbst mehr so, wir kriegen hier was mit und sagen, die wollen wir kennenlernen? Seid ihr mehr so, hey, wir wissen ganz genau, welche Bereiche uns interessieren und dann gucken wir, wer baut eigentlich, welche Teams sind da aktiv und entscheiden dann, welches Team wir am besten finden. Wie sucht ihr gerade, auch aufgrund dessen, dass ja, du hast gesagt, mehr Wettbewerb, es ist mehr Geschwindigkeit in dem ganzen Markt, es gibt mehr und mehr Geld, das quasi platziert werden möchte, nicht nur bei euch als Fonds, sondern halt auch generell im Gesamtmarkt, auch aus den USA rüberkommt nach Europa und so weiter. Wo ist der Sweet Spot aus? Wir haben maximal viel Zeit, wirklich die allerbeste Entscheidung zu treffen und scheiße, wir müssen uns ganz schnell bewegen, sonst kriegen wir den Deal einfach nicht und sind nicht kompetitiv am Markt.
Leider haben wir im Moment minimal wenig Zeit, uns zu entscheiden. Wie finden wir Deals? Gut 2/3 kommt über Leute, die uns kennen. Leute, die sagen, Krenno macht einen guten Job, Simon ist kein Vollidiot, lern den mal kennen, geh mit dem mal essen. Die bauen was Spannendes. Das ist 2/3 unseres Dealflows und ist, da er vorgefiltert ist, da die Leute wissen, was können wir nicht, was interessiert uns, auch einfach von sehr großer Qualität. Wir treffen trotzdem auch Leute, die uns kalt anschreiben, Leute, die wir researchen. Wir haben Leute im Team, die scannen große Firmen, schauen, wer könnte da rausgehen, wer geht da bald raus. Wir wissen, wer sich aus den großen Tech-Firmen in Europa überlegt, bald zu gründen. Mit denen versuchen wir frühzeitig zu sprechen, um zu schauen, bauen die vielleicht was Spannendes. Und dann sehen wir immer wieder Themen, die wir erst dadurch entdecken, weil wir Gründer treffen, die sich damit beschäftigen, weil wir viel Desk-Research machen, weil wir mit den entsprechenden Leuten reden und sagen, dieser Bereich sieht super spannend aus, lass uns da mal alle Teams treffen, die in dem Bereich was bauen. Das ist ein großer Teil unserer Arbeit, das ist der anstrengende Teil der Arbeit, weil du dann den Markt scannst und nicht darauf hoffst, dass dir jemand ein Deck schickt. Ist aber auch der Teil, den ich am faszinierendsten finde, zu überlegen, wie könnte man diese Technologie in diesem Markt anwenden, was wollen wir sehen, dass ein Team baut, um da so excited zu werden, dass wir da viele Millionen Euro investieren. Das habe ich jetzt Mitte des Jahres mit Agentic Payment gemacht. Da habe ich, glaube ich, weltweit 15 Teams getroffen von Mexiko, San Francisco, New York, Toronto, London, Berlin, Paris, um überlegt, was ist der richtige Ansatz, um Agentic Payment an den Markt zu bringen. Wir haben keine Bet platziert, viel Arbeit für nichts, kann man sagen. Auf der anderen Seite haben wir auch kein schlechtes Ticket gemacht. Das ist ein Bereich, der noch sehr, sehr im Kommen ist, noch sehr, sehr früh ist. Jetzt wissen wir alles über Agentic Payments, was wir wissen müssen. Und sobald ein Team uns kennenlernt oder wir das Team kennenlernen, was dann die Kriterien erfüllt, die wir glauben, im Agentic Payments wichtig zu sein, können wir viel schneller eine Entscheidung treffen. Das heißt, wir haben im Grunde genommen die Arbeit heute schon gemacht, um in Zukunft das Team zu treffen, was wir dann hoffentlich unterstützen können. Und diese sehr strukturierte, thematische Research-Arbeit, die machen wir konstant auf 10, 12, 15 Feldern, um dann zum richtigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung treffen zu können. Wenn wir das Team treffen, was unsere Hypothese in dem Bereich erfüllt, dann können wir ganz schnell sein. Warum machen wir das? Ja, weil die Realität ist, du hast gerade angesprochen, wir haben oft Prozesse heute, die dauern 5 bis 7 Tage, weil auch die anderen großen Fonds, die Andreessen, die Sequoias dieser Welt, große, sehr smarte Teams haben, die Vorarbeit leisten. Die sind schon heute Experten auf Bereichen, wo sie noch kein Gründerteam getroffen haben. Und das erlaubt ihnen und uns, dann ganz schnell Entscheidungen zu treffen. Dann müssen wir das Team noch kennenlernen, müssen wir checken, wie ambitious sind die, was wollen die wirklich bauen, passen die auf unsere Hypothese. Aber wir kennen den Markt, wir kennen den Go-to-Market, wir kennen die Technologie, wir haben eine Hypothese, wie sich der Markt entwickelt. Und dann können wir entsprechend schnell reagieren. Und das macht wahnsinnig Spaß.
Man hat ja irgendwie als Gründer häufig das Gefühl, boah, ich bin der Erste, der das macht und deswegen ist es besonders. Wenn du dir das als Investor anguckst, du sagst, wir haben uns jetzt 15 Teams zu dem Thema angeguckt, was sind deine These, wenn du sagst, habe ich einen Wettbewerbsvorteil, wenn ich Erster bin?
Ja, super spannend. Du hast natürlich einen gewissen Vorteil. Dieser Vorteil wird aber oft überschätzt. Wir haben in Lovable investiert, da war Bolt in USA, glaube ich, Faktor 150 größer. Lovable ist heute nach einem Jahr Faktor 3 größer als Bolt. Also du kannst das schon noch aufholen. Ultimativ hat sich unser Glaube an das beste Produkt gewinnt, nicht verändert, nur weil jetzt die Competition und die Geschwindigkeit höher ist. Glauben wir nach wie vor, dass die Teams, die versessen sind, das beste Produkt zu bauen, auch noch einen Rückstand aufholen können. Das sehen wir bei Lovable, das sehen wir aber auch in anderen Bereichen. Black Forest Labs war nicht das erste Image-Generating-Model. Seit wir da investiert haben, sind die weltweit permanent die Nummer eins in dem Bereich. Das funktioniert schon. Aber gerade das Beispiel, was du vorhin von Peak gesagt hast, das stimmt schon. Es gibt ein gewisses Landgrab-Mode gerade, es gibt einen gewissen King-Making-Move gerade, ganz viel Geld auf wahrscheinlich die Nummer 1 oder 2 im Markt, was die dann ermöglicht, ihre dominante Position maximal auszubauen, wenn es bei Legora gerade, wenn es bei Harvey gerade im Legal-AI-Bereich, wo die Bewertungen schon Zukunftsfantasie, glaube ich, beinhalten, aber mit diesem Geld sind die jetzt in der Lage, ihre Position so auszubauen und was wir da sehen, wir sind leider bei beiden nicht investiert, haben es damals falsch entschieden, ist beeindruckend. Die rollen die Märkte jetzt auf. Deswegen, die sind die Ersten, die mit viel Geld diese Märkte neu attackieren. Der Legal-Markt ist ja nicht neu, aber zusammen mit der AI-Technologie. Die werden große Firmen bauen. Da bin ich überzeugt.
Und dann, glaube ich, noch der eine Schritt weiter gedacht zu dem Punkt, es geht ja häufig darum, als Startup zu beweisen, dass ich Product-Market-Fit habe. Für alle, die das noch nicht so gut kennen, das bedeutet, ich muss beweisen, dass der Markt mein Produkt möchte und ich die richtige Lösung für ein Problem entwickeln kann und zur Verfügung stellen kann, wofür Leute bereit sind, Geld auszugeben. Wenn wir sagen, alles verändert sich, wie verändert sich die Definition von Product-Market-Fit? Woran mache ich den heute fest?
Ja, es ist schwieriger geworden, Product-Market-Fit festzustellen. Ich nehme an, du kennst es aus deiner Firma, aus deinem Privatleben. Ich zumindest habe noch nie zuvor so viel Software privat gekauft, ausprobiert, weil es mein Leben besser macht, mein Privatleben, mein berufliches Leben. Wir haben als Firma noch nie so viel Geld für Software ausgegeben, um auszuprobieren, was gibt es da draußen, was können wir implementieren, wir schaffen auch viele Dinge wieder ab, aber diese Traction ist natürlich als Gründer super leicht, als Product-Market-Fit misszuverstehen. Weil nur weil Cranium jetzt bei dir Software kauft und dann aber in 1-2 Monaten wieder churnt, weil das Produkt eben doch nicht so gut ist, ist es sehr viel schwieriger geworden, initiale Traction als Product-Market-Fit mit Product-Market-Fit gleichzusetzen. Deswegen schauen wir uns Usage-Churn, wir schauen uns die Kohorten an, wie verändert sich das Nutzungsverhalten auf den Plattformen mit den Tools. Aber Geld ausgeben für Software, das reicht nicht mehr als Product-Market-Fit. Du musst viel tiefer in die Usage-Metriken gehen, um zu verstehen, wie sehr bauen die Firmen und die Leute das Produkt in ihren alltäglichen Prozesse, in ihr Leben ein? Das ist dann der Product-Market-Fit. Da wird es jetzt noch Firmen geben in den nächsten Jahren, die heute viele Umsatz machen. Und du denkst, wie kann das sein? Die sind von 0 auf 30, 0 auf 50 Millionen in 2-3 Jahren gewachsen. Jetzt sind sie tot. Ja, es ändert sich eben auch relativ schnell. Wenn du heute Software baust, kann es sein, dass du in 2, 3, 4, 5 Quartalen komplett links überholt wirst. Du denkst, du bist der Gewinner. Und schon kommt jemand um die Ecke. Und diese Konkurrenz ist gleichzeitig auch viel globaler geworden. Das verändert sich in unserem Bereich, in unserem Leben. Ich war in diesem Halbjahr, ich glaube, 30 Nächte in den USA allein. Das heißt, einen vollen Monat verteilt über mehrere Trips in den USA, weil die Themen globaler werden. Wir suchen jetzt den Gewinner in dem und dem Space. Automatisch konkurrierst du, wenn du heute in Freiburg ein Team aufbaust und ein Produkt baust, konkurrierst du global von Tag 1. Das hat sich verändert. Das ist spannend zu sehen.
Ich muss sagen, das Dümmste, was ich zuletzt gemacht habe, ist Jahresabos kaufen. Weil teilweise die Software einfach nach so wenigen Wochen und Monaten sehe ich was anderes, wo ich denke, shit, das hätte ich mal früher sehen sollen. Das gab es dann vielleicht noch nicht, war noch nicht so gut. Aber Jahresabos, wo ich so denke, so, ach, Fabian, warum hast du dafür, sei es $150, sei es $300, sei es, ist ja egal, was es ist. Und egal, ob im privaten oder im Firmenkontext. Aber ich denke mir manchmal so, krass, so meine Bereitschaft, Software zu wechseln, wenn es jetzt nicht irgendwie so unendlich tief integriert ist, ist so viel höher, weil man will ja dann doch das Beste nutzen. Und
absolut.
Ich bin so jemand, der auch denkt so, 3% besser? Nee, das habe ich jetzt gerade Bock drauf, weil ich will das ja ausprobieren, wie der State of Art gerade aussieht.
Aber ist das nicht wahnsinnig spannend, dass wir so viele neue Dinge miterleben dürfen? Was für eine geile Zeit, Mega. Hier in der Tech-Branche unterwegs zu sein. Also ich freue mich jeden Morgen, was gerade passiert, auch wenn es anstrengend ist. Aber ja, überleg mal, wie du vor 2-3 Jahren deine Firma geleitet hast, dein Leben gestaltet hast. Das sieht heute wahrscheinlich fundamental anders aus. Und Veränderung.
An vielen Sachen, aber auch an Technologie.
Auch an Technologie, aber fundamental ist Veränderung immer spannend.
100%. Wie bleibst du up to date? Also, wir haben eigentlich noch ganz viele andere Themen, aber weil du gerade gesagt hast, so jeden Morgen aufstehen, so wie bleibst du up to date? Weil ich finde es unendlich schwer,
ja,
das Gefühl zu haben, on top of it zu sein.
Ja.
Beziehungsweise eigentlich habe ich es nicht, aber.
Ja. Ich fühle mich ständig, dass ich nicht mehr on top bin. Wir haben Gott sei Dank in der Firma extrem smarte Leute, die das, was sie sehen, was sie lesen, was sie denken, aufschreiben und teilen. Wir haben sehr viel Austausch intern. Ich werde wahnsinnig inspiriert von meinen Kollegen, egal jetzt meinen Partnern oder den mehr juniorigen Leuten. Das ist der Vorteil, wenn du ein Top-Team aufgebaut hast im Venture-Capital-Bereich. Gleichzeitig bin ich wie ein Schwamm. Egal, was ich sehe, egal welche Diskussion, egal welchen LinkedIn-Post, egal welchen Tweet, ich gucke immer, was nutzen Leute für Tools, über was reden die und versuche das aus. Und diese Bereitschaft, neue Dinge auszuprobieren, die hat sich auch bei mir radikal verändert. Mein persönlicher Tech-Stack sieht komplett anders aus wie vor 3 Monaten. Und das ist anstrengend, aber das ist eben auch das finde ich stimulierende und das zeigt, dass du am Ball bleiben musst, ansonsten ist dein Knowledge outdated relativ schnell.
Auch mit der Gefahr hin, dass es morgen anders aussieht. Was sind so heute deine Lieblingstools, wo du sagst, hey krass, hätte ich nicht gedacht, aber das hat wirklich einen Einfluss auf mich?
Whisperflow ist, glaube ich, meine Nummer 1. Handy, iPad, Mac.
Ich nutze Super Whisper, aber es
ist wahrscheinlich same genau same. Das Gleiche. Ist eine,
also, erklär du.
Genau, ist eine Software, die Siri hätte sein können. Diktieren in gut. Ich schreibe eigentlich keine E-Mails mehr. Ich schreibe auch keinen Code mehr. Wenn ich Lovable prompte, läuft das alles über Voice. Mittlerweile hat Lovable auch Voice implementiert, aber irgendwie bin ich trotzdem auf Whisperflow hängen geblieben. Es ermöglicht mir einfach die doppelte Menge E-Mails in der halben Zeit durchzujagen, ist so mein Number-One-Productivity-Tool, glaube ich. Klar, wir nutzen alle Quinola, wir nutzen alle die Transcription-Tools, aber Whisperflow ist mein Personal-Favorite im Moment. Freut mich jeden Tag.
Ja, das stimmt. Ich muss sagen, manchmal habe ich so Phasen, wo ich es mehr benutze und manchmal weniger. Mhm. Am Handy habe ich es noch nicht so richtig raus. Mhm. Da nutze ich häufiger noch die Diktierfunktion vom iPhone, weil die inzwischen halbwegs gut ist, aber sie ist halt, ich weiß nicht, warum ich da nie so richtig reingekommen bin, aber das muss auch sagen, ne, das und dann, wenn man noch Superhuman irgendwie nutzt und irgendwie
klar,
aus irgendwie dem, was man da reingesprochen hat, dann noch in Tone and Tone irgendwie eine gute E-Mail wird, dann denkt man sich so, ah ja, okay, gut, das ging ja jetzt
genau. Und die AI-Funktion von Superhuman, Command J, wo du jetzt sogar prompten kannst, um die E-Mails nicht nur zu shorten, zu längsten oder Grammar-Check zu machen, wo du jetzt sogar prompten kannst, schreibe mir diesen Text etwas blumiger, aber etwas aggressiver oder softer, das ist schon faszinierend, so, das ist irre zu sehen, ja.
Ja, das muss man sagen. Wenn wir wieder zurückkommen, also ich habe mir ja mit vielen Leuten im Podcast gesprochen und viele sind so, naja, aber wenn du halt, also klar, Verteidigbarkeit meiner Firma ist nicht mehr einfach nur Umsatz und irgendwie, aber wenn ich jetzt 50 Millionen Umsatz mache, dann warum sollten die morgen alle wegchurnen? So ist ja häufig so dieses Distribution und die Kunden zu haben und die Basis zu haben, ist eine Art von Verteidigbarkeit. Und ich finde das immer spannend, weil du ja zum Beispiel gesagt hast, wir werden einige Firmen sehen, wo das eben nicht der Fall sein wird, die halt einfach hinten dran sein werden. Wie würdest du heute deinen Burggraben bauen als Startup, um zu sagen so, hey, wir versuchen uns bestmöglich aufzustellen, wir können natürlich nie alles kontrollieren, weil auch vorher gab es Firmen, die hoch bewertet waren und dann vielleicht doch tief gefallen sind oder einfach nur vor sich hin, wie man so schön sagen würde, Zombies sind, auch wenn es mir leid tut für diejenigen, die sie aufgebaut haben und auch die Firmen, die Investoren. Aber was würdest du heute machen, um mitzudenken von, okay, wir haben zwar eine initiale Traktion, wir kriegen hier Umsätze rein, wir sehen, Kunden wollen das. Wie schaffe ich es, mich so ein Fundament zu bauen, was nicht einfach wie so ein Fähnchen im Wind weggeblasen wird?
Die erste Frage, die ich heute unseren CEOs stelle, die ihre Firma vor mehr als 3 Jahren gegründet haben, ist, wenn OpenAI oder Google oder Anthropic neues Modell rausbringt, wie viele deiner Entwickler freuen sich massiv darüber? Wie viel besser wird dein Produkt dadurch? Wie viel von der Entwicklung der Modelle, die du wahrscheinlich heute nutzt, kannst du an deine Kunden weitergeben? Und wenn die Antwort ist nicht, alle jubeln, sehr viel, und meine Kunden haben davon einen großen Benefit, baust du wahrscheinlich heute keine AI-Native-Company. Das ist so die grundsätzliche Frage, die du dir stellen musst. Partizipiere ich von der technischen Entwicklung? Partizipieren meine Kunden davon? Und der erste Indikator ist immer, ob das Dev-Team im breiten Grinsen durchs Büro läuft oder nicht, wenn was Neues passiert ist. Wenn das nicht der Fall ist, weißt du, du hast ein Problem über kurz oder lang, weil jemand anderes freut sich sehr, wenn neue Modelle rauskommen. Mode, Stickiness, hat sich grundsätzlich nicht so sehr verändert. Deine Kunden müssen einen 3- bis 10-fachen Nutzen ROI auf das Software-Invest haben, was sie bei dir machen. Wenn das nicht die Antwort ist, siehst du das im Churn relativ schnell. Aber wenn du deinen Kunden verstehst, wenn du die Prozesse verstehst, wenn du das Geschäft von denen verstehst, wenn du eine Lösung baust, die deren Leben leichter macht auf der Cost-Saving oder auf der Umsatzseite, dann ist das heute nicht anders wie früher. Es ist nur einfach so, dass da so ein Schleier der Innovation drüber legt, dass eben Umsatz nicht bedeutet, du schaffst auch Wert für die Firmen, weil, genau wie Fabian und Simon, auch die Firmen mehr ausprobieren. Aber ultimativ heißt das Namenkunden sein, den Kunden verstehen, genau wissen, warum sollten die Leute dieses Geld für die Software ausgeben? Was ist der Nutzen davon? Again, Cost Savings, Prozessoptimierung, mehr Umsatz. Das hat sich fundamental nicht verändert. Du musst am Kunden sein, du musst ihn verstehen und wie vorher auch schon angedeutet, es gibt nach wie vor Account Executives, Enterprise Representatives, die da am Kunden sind und verstehen müssen, ist das, was wir da verkaufen, ein Fiebertraum der Innovationsabteilung bei Siemens, BMW oder Telekom oder immer wo du reinverkaufst, oder ist das in den funktionalen Teams drin und macht dessen Leben leichter, besser, schneller? Wenn die Antwort ja ist, dann hat sich das heute nicht verändert wie früher. Es ist nur eben, dass Fabian und Simon wahrscheinlich heute oder morgen ihren Job kündigen könnten, gemeinsam eine Software-Company starten könnten und viel schneller Umsätze generieren könnten als früher. Das ist die Maske, die da drüber liegt.
Ich habe auf jeden Fall zu wenig technischen Background dafür, aber
das kriegen wir hin.
Nichtsdestotrotz, andere Frage. Wie haben sich zum Beispiel Organisationsgrößen und Teams verändert? Wie schnell wird noch eingestellt? Wie schnell empfiehlt ihr, dass noch eingestellt werden soll? Was sind da die neuesten Entwicklungen?
Das ist super spannend zu sehen. Ich habe vorhin schon kurz angedeutet, dass diese neue KPI Umsatz pro Mitarbeiter, mit denen sich die jüngeren Gründer auf LinkedIn profilieren, ist schon einfach irre zu sehen. Wir haben Firmen, die machen 1, 2, 2,5 Millionen Dollar Umsatz pro Mitarbeiter pro Jahr.
Krass.
Das sind Dimensionen, die gab es früher nicht. Was heißt das? Ja, mehr Umsatz. Das heißt aber eben, genau wie du gerade schon erwähnt hast, weniger Leute. Wir sehen viel flachere Hierarchien. Wir sehen weniger Mittelmanagement. Wir sehen seniorigere Hires, weniger Juniors. Also sprich mehr Output bei weniger Headcount. Wir sehen, dass dieses typische Kanban Business spezifiziert was, gibt's ans Produkt, Produkt baut irgendwie einen Katalog, ein Specsheet, Wireframes, gibt das an die Tech-Abteilung, die bauen das um, dann geht die Feedback. Dieser super langsame Produktentwicklungs- und mehrstufige Prozess, der wird verschlankt. Wir sehen Marketing-Teams, Sales-Teams, die selber Tools bauen, selber viel mehr hacky, sehr viel mehr scrappy Dinge bauen, um schneller Antragsstrecken zu bauen, Kundendaten zu sammeln, Kampagnen zu starten. Es gibt immer mehr Tools, wo die einzelnen Fachteams, sei es im HR, sei es im Finance, sei es im Marketing, sei es im Sales, selber Dinge ausprobieren können, selber Dinge bauen können, ohne das IT-Team, dieser schreckliche Begriff, ohne die Entwickler im Unternehmen beanspruchen zu müssen. Das verändert sich. Also sprich, alle sind in so einem Builder-Mode, kleinere Teams, flache Hierarchien, seniorere Teams. Wo das hinführt, weiß ich auch nicht genau, weil wenn niemand mehr Juniors einstellt, die ausbildet, dass die zu Mittelmanagern oder zu Seniors werden können, dann haben wir in 5, 6, 7 Jahren auch keine Leute mehr, die heute eingestellt werden. Aber ja, es gibt deutlich weniger Leute in den Teams mit deutlich mehr Output.
Was war denn früher so eine Messgröße, wo man gesagt hat, Umsatz pro Mitarbeiter ist gut?
Das war gar keine Messgröße, weil es eine schreckliche Zahl war. In vielen Firmen waren wir 10, 20, 30, 40.000 lange Zeit. Ich meine, du weißt noch genau, Ende 21 war, glaube ich, die Hauptgröße auf KPI, mit der sich Gründer profiliert haben, wie viele Mitarbeiter sie eingestellt haben. Heute ist das bei uns im Portfolio, wie wenig Mitarbeiter hast du dieses Jahr eingestellt und was hast du damit erreicht? Ich will das gar nicht werten, ich will nicht sagen, das eine, aber es ist eine ganz klare Veränderung, dass unsere Gründer mehr Leute einstellen, die unternehmerisch denken, mehr Leute, die selber bauen können, mehr Leute mit technischem Verständnis. Ja, in den Marketing-Teams gibt es jetzt Growth Engineers, die im Marketing-Team sitzen, um Tools bauen, damit das Marketing schneller arbeiten kann. Das heißt, überall werden Tools und Dinge gebaut, die früher eben nicht möglich waren.
Ich glaube, ich habe es irgendwann mal gegoogelt, als ich darüber nachgedacht habe. Ich glaube, Meta lag bei so zwischen 2 und 400.000 irgendwo in der Range. Das und Google war, glaube ich, ein Tick größer noch bei Umsatz pro Mitarbeiter. Ist natürlich weder, also ist ja jetzt keine Kausalität, ne? Ist jetzt nicht nur, weil du so viel hast, wirst du so groß oder natürlich bist nicht. Nur so groß, weil. Aber das waren mal Messgrößen, da war auf diese andere Dimension, da sind ein paar mehr Leute angestellt, aber das heißt, wenn du das dann halten kannst, ist das, glaube ich, immer noch eine sehr gute Messgröße. Aber wenn man sich das anschaut, so ein siebenstelliger Betrag pro Mitarbeiter pro Jahr in so einem kleinen Team,
absolut,
ist absurd, weil normalerweise hast du ja echt so ein Team aus 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leuten gebraucht, nur um überhaupt mal Output zu generieren, weil du ja so lange gebraucht hast, ein Produkt zu entwickeln, bis sich das dann materialisiert etc. Es ist so ein langer Zyklus gewesen und was man halt einfach sieht, was du ja jetzt die ganze Zeit schon beschreibst, aber wenn man das nochmal auf den Punkt bringt, alles davon ist so drastisch komprimiert, dass das einfach wirklich wie das, worüber wir am Anfang gesprochen haben, einfach alles an Rahmen sprengt, was man vorher kannte.
Absolut. Das macht meinen Job so spannend, Geld platzieren zu dürfen, diese Teams zu unterstützen, da früh mit dabei zu sein und dann ja diese Entwicklung miterleben zu dürfen. Das motiviert uns, das treibt die Returns, aber es zeigt eben auch, dass wir im Moment so einen sehr krassen Flight to Quality sehen. Die LPs, also sprich die Leute, die Institutionen, die Venture Capitalists finanzieren, haben in den letzten 3, 4 Jahren die großen ihr Venture-Portfolio massiv reduziert, was die Anzahl der Fonds angeht, und auf die 30% Best Performer in ihrem Portfolio Double Down gemacht. Was heißt das? Die guten Funds kriegen immer mehr Geld und die mittelmäßig performen, kriegen immer weniger Geld. Das Gleiche sehen wir bei den Startups. Wir sehen jetzt wieder eben diese Kingmaker-Aktivitäten, wo sobald jemand das Gefühl hat, das könnte die Nummer 1 in dem Markt sein, ist Fundraising für die überhaupt kein Problem. Lovable raised jetzt gerade innerhalb von 12 Monaten die dritte Runde. Nicht, weil sie Geld brauchen, sondern weil sie es aufnehmen können. Das heißt, wir können den ESOP anders vergeben.
Und Mitarbeiterbeteiligung.
Und Mitarbeiterbeteiligung anders ausgeben. Und es führt einfach dazu, dass diese Firmen wie so Gorillas durch den Markt laufen, anderes Talent akquirieren können, weil jeder dann von außen hin sieht, das ist der Gewinner in einem Space. Und dieses Flight to Quality, diese Concentration sehen wir eben bei Startups, sehen wir bei VCs. Es wird spannend zu sehen, wie das in 2, 3 Jahren ist, wie viele Venture Fonds es noch gibt oder gibt es dann einfach 20, 30 Fonds, die übergroß und übererfolgreich sind, oder bleibt das Geschäft so longtailig? Ich meine, wie viele tausend Fonds gibt es weltweit? Meine Theorie ist, dass es in den nächsten 3, 4 Jahren viel weniger Fonds geben wird, weil sich das Geld auf ein paar Gewinner konzentriert. Und das Gleiche passiert bei Startups auch.
Würdest du sagen, weil ich finde, wenn ich mir angeguckt habe, die letzten Jahre, war es nicht immer nur hilfreich, mehr Geld als Fonds zu haben. Also das hat schon einige Fonds die Performance gekostet, würde ich fast sagen, weil sie zu groß geworden sind, gut, man könnte jetzt frech sagen, zu sehr darauf optimiert haben, dass die Management-Fee schon ausreicht, ein gutes Ergebnis zu erreichen. Und dann aber halt auch es nicht mehr geschafft haben, im selben Maß wie einen halb so großen Fonds, das Geld dann auch irgendwie zu allokieren und da wirklich Top-Ergebnisse zu fahren. Würden wir jetzt sagen, es gäbe nur noch 20 bis 30 Fonds, dann wären die ja immens groß, wenn wir uns überlegen, wie viel Geld aktuell im Venture-Capital-Markt wäre. Es können ja auch 100 Fonds sein. Das ist ja, die Zahl ist ja eher so eine, die Theorie ist einfach, es reduziert weniger sich Fonds. Drastisch, mhm. Weil es viel, viel schwieriger wird, Fundraising zu machen, wenn du nicht Top-Performance ablieferst. Glaubst du, das würde dem Markt gut tun?
Zwei Themen, die du angesprochen hast. Einmal die Performance der Fonds und dann tut es dem Markt gut. Statistisch gesehen ist es so, dass kleine Fonds viel leichter größere Multiples erreichen als größere Fonds. Und du brauchst nur einen oder zwei Gewinner mit noch nicht mal signifikantem Shareholding, um deinen Fonds 6, 7, 8, 9 Mal zurückzuzahlen. Wenn du einen Milliardenfonds raised, brauchst du größere Outcomes oder mehr Shareholding oder mehr größere Outcomes, um den gleichen Multiple zu erreichen. Es gibt so ein Equilibrium, wo die Frage ist, wenn du einen kleineren Multiple hast, aber auf eine größere Menge Geld, kommt am Ende vielleicht trotzdem mehr Return raus. Und das Equilibrium zu finden, diesen Sweet Spot zu finden, das ist die Aufgabe von großen Fundmanagern. Wir glauben da, unser Rezept dafür gefunden zu haben. Andere glauben, dass man das mit noch größeren Fonds noch mehr Geld returnen kann an die LPs. Und dann gibt's Leute, die glauben, mit Funds sub 200 Millionen Euro diesen Sweet Spot gefunden zu haben. Das Schöne in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, ist, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt verschiedene Strategien und viele davon funktionieren. Tut das dem Markt gut? war deine zweite Frage, wenn die Fonds immer größer werden. Die Frage ist, wer ist der Markt? Wenn ich Gründer bin, ist es heute leichter, Geld zu raisen als je zuvor. Wenn du ein Thema machst, was gerade on vogue ist, was gerade noch nicht besetzt ist. Das ist, wir haben gestern ein Termsheet gelegt für eine Runde. Die Firma ist noch nicht mal incorporated, das heißt, die Entity gibt es noch nicht. Wir haben jetzt, glaube ich, 7 Termsheets, 10 auf 50 Post.
Halleluja.
Halleluja.
7 Millionen, also auf 50 Millionen Bewertung, also nach Investment, also 40 Millionen Pre-Money, bevor Geld in die Firma geht, obwohl es die Entity noch nicht gibt.
Und es gibt dementsprechend kein Produkt, keine Kunden. Es gibt zwei wahnsinnig starke Gründer, die eine sehr große Vision haben, von denen wir glauben, wenn wir da Teil sind, wir ein sehr großes Business bauen können. Jetzt sag du mir, ob das gut oder schlecht ist für den Markt, dass so viel Geld da ist. Da sind jetzt zwei Jungs, die können, wenn sie die Runde closen, was sie tun werden, wenn sie sich entscheiden, wen sie nehmen, die nächsten 2-3 Jahre wahnsinnig Gas geben, wahnsinnig gute Leute einstellen, viel Geld für Compute und Inference ausgeben können und eine Firma bauen können, die vor 3, 4, 5 Jahren nicht möglich gewesen wäre. Kapitalisierung, Technologie, Ambition, globaler Ansatz haben die von Tag 1. Deswegen glauben wir, dass es Sinn machen kann, da ein Termsheet zu legen.
Was ist macht das verrückt? Team so gut?
Ist das verrückt? Das ist verrückt, ja. Das ist eine Kombination, dass das jemand mit einem starken Business-Background, der eine Company für sehr, sehr, sehr viel Geld, einen 9-stelligen Betrag verkauft hat, in allen Bereichen, der davor war, jeweils bester WizKid war. Ein AI-Researcher, der an den besten Labs geforscht hat und dann in einem jetzt auch geexiteten Multimilliarden-Business Chief Science Officer war, also da die tiefen Technologiethemen strukturell betreut hat. Die haben sich zusammengesetzt, haben gesagt, hier gibt's einen Markt, wo es noch keinen Gewinner gibt. Lass uns da die Technologie, die gerade möglich ist, anwenden. Wenn die erfolgreich sind, wird das ein 100-Milliarden-Business. Chance ist entsprechend groß oder klein, aber die Ambitionen von denen sind von Tag 1, wir bauen hier eine Category-Defining Company in dem Space, der gigantisch groß ist, wo es noch keinen Gewinner gibt. Hast du Bock mit dabei zu sein, Simon, oder nicht? Das ist dann die Frage und wir haben dann da Bock dabei zu sein.
Ich meine, es ist ja eine interessante Fragestellung, ne? Ist das gut für den Markt oder nicht? Muss ja werten, was eigentlich nicht zu werten ist, was die Zeit einfach zeigen wird. Ich glaube, die Frage kommt so ein bisschen daher, dass ich jetzt natürlich irgendwie, wenn ich jetzt die negativen Seiten als Gründer gerade aufzeige, ist, dass ich irgendwie mit tausenden Leuten sprechen muss, um zu verstehen, wer ist eigentlich der beste Fonds. Hätte ich quasi nur noch 30 Fonds, dann müsste ich mit 30 Fonds sprechen und für mich entscheiden, wer würde am besten passen. Dafür habe ich aber auch keine Chance mehr, jemanden zu finden, wenn diese 30 Fonds durch wären, wenn es n gleich 30 wären. Also es ist so, man muss ja überlegen, so, du findest in beiden Richtungen findest du ja positiv und negativ. Und irgendwo da wird ja auch, wie du gerade gesagt hast, so ein Equilibrium liegen aus, wie viele Fonds brauchen wir und wie viel Geld können die dann deployen. Aber wie du merkst oder selber beschreibst, es wird halt, wie viel Geld in eine Firma initial gesteckt wird, weil einfach natürlich auch verschiedene Kosten anders sind. Selbst wenn ich weniger Team brauche, brauche ich halt mehr KI-Möglichkeiten und die sind halt aktuell teuer, weil und überhaupt. Und so kommen wir dann an den Punkt, dass natürlich trotzdem andere Summen investiert werden, dass die Firmen Luft zum Atmen haben, Luft zum Bauen haben und erstmal wirklich Produkte live bringen können, so schnell wie möglich, weil am Ende kaufe ich mehr Zeit damit. Wie lange brauche ich, bis ich dahin komme? Und in einer Welt, wo in wenigen Wochen so viel passieren kann, brauche ich jede Sekunde, die ich mir quasi irgendwie sparen kann beim Aufbau meiner Firma. Und das ist ein sehr faszinierender Zeitpunkt, den wir jetzt auch schon mehrmals benannt haben, aber also in dieser Geschichte, weil wer weiß, wie sich das in 1, 2, 3 Jahren entwickelt hat, aber
ja,
ist sehr faszinierend.
Absolut. Meine Überspitzung vorhin war natürlich sehr spitz. Es wird natürlich immer mehr als 30 Fonds geben, völlig logisch. Die Frage ist, gibt es mehr als 30 relevante Fonds? Also sprich, sind das dann die 30, die sich um die heißen Deals kloppen? Und das sehen wir jetzt. Also es gibt keine Pre-Seed-Runde mehr in Stockholm, Berlin, Paris, die wir machen wollen, wo wir nicht mit 3, 4 Top-US-Funds competen. Das war früher anders. Früher hatten ein NEA, ein Sequoia, ein Andreessen, die haben sich unsere A, in der Regel unsere B-Runden angeschaut. Heute competen wir mit denen auf der Pre-Seed. Das heißt, auch diese Top-Fonds sind alle global aufgestellt. Dementsprechend machen wir immer mehr in den USA, um da ins Home-Turf mehr reinzukommen, größeres Büro in San Francisco, mehr Leute. Ja, weil wir eben sehen, dass die Themen globaler werden. Das heißt, es hilft nichts mehr, wenn wir den deutschen Champion in XY finanzieren. Wir müssen den Champion finanzieren. Und der sitzt entweder in San Francisco oder in Paris oder in Stockholm oder in Berlin. Und unsere Aufgabe als Grandom ist es, genau dieses Team zu finden. Die Aufgabe hat aber leider Andreessen und, und NEA und Kleiner Perkins auch, die entsprechend uns hier drüben ein bisschen nerven. Aber der Wettbewerb macht uns alle besser und der Teil macht dann auch entsprechend Spaß.
Das eine als Investor ist Geld auszugeben und zu sagen, wir investieren das jetzt in diese Firma. Das andere ist, das ja wieder zurückzuholen, weil, wie du gesagt hast, ihr habt Limited Partner, also Investoren, die euch Geld geben,
genau,
die das auch irgendwann wieder zurückhaben wollen, am besten deutlich vervielfacht. Und da gibt es zwei Wege am Ende, wenn man es mal runterbricht. Das eine ist, wir verkaufen unsere Firma vollständig an eine andere Firma und das andere ist, unsere Firma geht an die Börse. Und dann können wir im Aktienmarkt entweder unsere Anteile halten oder einen Teil liquidieren, je nachdem,
ganz
was
genau
wir dann mit unseren
so
Limited Partnern ausmachen. Und dieses sogenannte Börsenfenster war jetzt lange geschlossen. Es ist nicht so viel passiert. Es ist irgendwie echt schwierig gewesen, da was Gutes zu machen, weil es einfach auf der einen Seite nicht so erfolgreich lief, wenn neue Firmen an die Börse gegangen sind und einfach auch nicht planbar war. Habe ich heute überlegt, an die Börse zu gehen? Kann sein, dass ich morgen schon gesagt habe, ich habe keine Lust mehr. Wie sah das 2025 aus? Was habt ihr da gemacht und was würdest du sagen, wie könnte sich das 2026 entwickeln, wissend, dass sich das jeden Tag ändern kann?
Ja, 2025 hatten wir zwei IPOs im Portfolio. Klarna und Navan sind jeweils in den USA an die Börse gegangen. Navan ist eine US-Company mit israelischen Gründern. Klarna ist eine schwedische Firma, die trotzdem in den USA an die Börse gegangen ist. Das heißt, wir hatten zwei größere Exits im Portfolio, was für unsere LPs immer gut ist. Gleichzeitig ist jetzt noch eine dritte Möglichkeit heute als Fonds Geld an die LPs zurückzuspielen. Das ist der Secondary Market. Also es gibt eine viel aktivere Szene und eine größere Bereitschaft von allen Teilnehmern in dem Markt, Anteile von Firmen, die noch private sind, weiter zu verkaufen. Früher wurde das immer so ein bisschen als Schwäche gesehen. Das heißt, oh mein Gott, Grandom verkaufte Anteile einer Firma, glauben Sie nicht mehr dran. Wie kann das sein? Heute ist das viel mehr akzeptiert als Teil des Businesses, dass wenn wir bei einer 4, 5, 6, 10 Millionen Bewertung einsteigen, dass wir dann Teile des Geldes bei einer 3, 4, 5, 6 Milliarden Bewertung wieder vom Tisch nehmen. Unsere Strategie ist dann nie, alles Risiko vom Tisch zu nehmen, aber wenn wir den Fonds frühzeitig ein- oder zweimal zurückzahlen können, vielleicht mit einem Viertel unseres Shareholdings oder einem Drittel unseres Shareholdings, ist es aus Risikomanagement-Sicht wahrscheinlich smart, das zu tun. Viele Fonds, inklusive wir, haben das 2021 nicht gut gemanagt. Wir hatten viele Firmen, wo wir Secondary-Angebote hatten, von dem Vielfachen, was die Firmen heute wert sind, und haben unser eigenes Kool-Aid getrunken und gedacht, es geht eben alles nach oben. Warum sollten wir jetzt verkaufen? Da haben wir draus gelernt, da haben auch viele unserer Kollegen im anderen Fonds draus gelernt und dieser Secondary-Markt ist super aktiv. Was passiert 26? Die Frage ist, geht Anthropic an die Börse? Geht OpenAI an die Börse? Die Infrastruktur-Commitments, die diese beiden Firmen gemacht haben und machen müssen, um weiter zu competen, sind so dermaßen groß, dass es wahrscheinlich intelligent ist, für die an die Börse zu gehen, um dort leichter noch größere Summen an Geld einsammeln zu können. Ja, die Private Markets sind super tief, so tief wie noch nie. Trotzdem ist das wahrscheinlich smart, für die an die Börse zu gehen. Und das ist die Frage, was passiert dann? Sieht der Markt Anthropic und OpenAI als die absolut innovativsten Tech-Firmen, die sie heute sind, oder sieht der Markt die als Infrastrukturplayer mit gigantischen Infrastrukturkosten, irrsinnigen Energiekosten, die Marge geht runter, die Defensibility und der Unterschied in der Technologie wird immer kleiner. Ist die Frage, wie werden die am Markt bewertet? Das heißt, ich weiß gar nicht, ob ich als Technologieinvestor im Private Market so drauf hoffe, dass OpenAI und Anthropic an die Börse gehen oder nicht. Aber das wird super spannend zu sehen nächstes Jahr. Gleichzeitig haben wir andere große Firmen. Stripe wird immer wieder gehandelt, Revolut wird gehandelt, was auch für Fintech Europa wieder, glaube ich, ein super Move wäre, wenn Nick das Ding an die Börse bringen würde. 26 wird ultra, ultra spannend.
Ich bin auch sehr gespannt. Wir haben ein paar deutsche Firmen, bei denen, glaube ich, die Leute warten. Es gibt in Europa und global natürlich dementsprechend noch viel mehr Firmen, wo gewartet wird. Dann gibt es viele, die, ja, hast du das mitbekommen mit SpaceX, die sagen, okay, wir haben letztes Jahr für 350 Milliarden Geld aufgenommen, jetzt auf der Bewertung von 800 Milliarden und nächstes Jahr wollen wir die Trillion-Dollar-Company direkt bei Launch an der Börse sein.
Brutal.
Es ist absurd, auch trotzdem diese Dimensionen, die da gerade generell im Raum stehen, ist verrückt.
Absolut, es ist wirklich verrückt. Ja, nochmal zurückzukommen auf die Frage, was passiert in Deutschland. Ich meine, ich glaube, Get Your Guide ist ein Thema. Raisin will, glaube ich, an die Börse. Die Frage ist, was mit N26? Wie geht's da weiter? Da habe ich auch eine persönliche Historie. Was mit Celonis? Ich glaube, in Helsing wird noch lange Zeit private bleiben. Die sind noch lange nicht so weit, obwohl sie jetzt eine sehr wertvolle Firma ist. Es wäre gut für Deutschland.
Du hast ja trotzdem noch, du hast ein Personio. Mhm. Du hast sicher noch ein paar, die wir jetzt irgendwie...
Flixbus vielleicht doch wieder, wer weiß.
Ja, wer weiß, wenn die Markets sich verändern. So, ich meine, jetzt gerade erst natürlich eine gute Private Equity Runde gemacht, auf einer guten Bewertung mit ungefähr 3 Milliarden waren es, glaube ich. Aber ja, es gibt schon echt ein paar Firmen, nicht nur in Deutschland. Du hast ein SumUp.
Das ist ein SumUp, stimmt.
Kannst natürlich sagen, okay, die haben eigentlich, glaube ich, London HQ gehabt und dementsprechend sind, du hättest ein Trade Republic, da darfst du jetzt nicht viel zu sagen. Du hättest schon noch ein paar Firmen, die machen könnten.
Absolut. Gleichzeitig ist es natürlich so, es gibt auch immer nur so viel Kapital für Neuemissionen aus den Hedgefonds, die Lust hat, in neue IPOs zu investieren. Und ja, Flixbus ist eine geile Firma, Jochen, Daniel, super Leute. Wenn du dir aber anguckst, wie groß ist diese Firma im Vergleich zu anderen Firmen, die auch noch warten, an die Börse zu gehen, international, ist diese Hürde, erfolgreich an die Börse gehen zu können, auch massiv, massiv gestiegen. Also sprich, du musst heute eine signifikant größere Firma haben, um an die Börse zu gehen, um relevant zu sein. Und deswegen sehen wir so Dinge wie SpaceX, unheard of, eine Trillion-Dollar-Private-Company, die an die Börse geht. Deswegen, ja, ich bin gespannt, wie diese mittelgroßen, ich sag mal diese 2, 3, 4, 5 Milliarden Companies in Deutschland, was deren Path to Exit wirklich ist. Weil willst du das Ding in Frankfurt listen? Ist das die Story? Hast du da genug Kapital, um den, ich weiß es. Also das ist, ich bin ein bisschen nervös sozusagen für diese 3, 4, 5 Milliarden Companies, die ganz klar nicht mehr gekauft werden können, aber die eigentlich international auch nicht relevant genug sind, um in die großen ETFs gelistet zu werden, um in die großen Comps zu kommen. Ja, da bin ich ein bisschen nervös eher.
Was würdest du sagen, ist aktuell die Mindestgröße, die du erreichen solltest, um an die Börse zu gehen?
Es gibt immer noch Companies, die nicht profitabel an die Börse gehen. Trotzdem ist diese Anforderung Path to Profitability ist deutlich gestiegen. Entweder bist du profitabel, du hast es schon gezeigt, oder es ist ganz klar, du könntest es sein, wenn du es wolltest. Das ist so die erste Voraussetzung. Absolute Größen, ich glaube unter 250, 300 EBITDA, wahrscheinlich schwierig heute. Frage ist, wenn dann Adjusted EBITDA, wie rechnest du das? Das ist immer ein bisschen Taschenspielerei. Aber ich würde sagen, die Anforderungen haben sich sicherlich verdrei- bis vervierfacht in den letzten 5, 6 Jahren, um einen erfolgreichen IPO machen zu können. Und dann wird auch da wieder der Fokus, wir haben Diskussionen seit Jahren, europäischer Kapitalmarkt, warum gehen die europäischen Börsen nicht zusammen, wie können wir da mal Relevanz schaffen? Ja, schau dir Kleiner an, schwedische Firma, geht in den USA an die Börse. Ich glaube, Teil der Revolut-Story, dass die jetzt USA ausrollen, ist, weil Nick einfach sau fucking gut ist und es kann. Aber Teil der Story ist auch, er braucht eine US-Story, um das in den USA an die Börse zu bringen. Ja, Debatten UK, aber ich glaube, der wird das Ding in den USA an die Börse bringen.
Glaubst du an europäische Börsen oder sagst du eigentlich, musst du USA machen?
Oh. Als Europäer muss ich da ja fast dran glauben, aber du kriegst einfach de facto mehr Attention, mehr Geld, wenn du deine Firma in den USA an die Börse bringst. Da hast du die größeren ETFs, da hast du die größeren Hedgefonds, da hast du die größeren Family Offices, da hast du größere Investmentbanken. Das heißt, als Gründer, wenn du es kannst, in den USA an die Börse zu gehen, wäre es famos, es nicht zu tun. Die Frage heutzutage ist eher, musst du in Europa an die Börse gehen? Und ich sage das, leider ist das so. Aber mit unserem zerstörten Kapitalmarkt und den Börsen, die sich gegenseitig auf den Füßen treten, wenn wir uns da nicht harmonisieren und eine größere Geschichte bauen, dann wird das auch nichts hier in Europa.
Das heißt, du sagst, man müsste die Kapitalmärkte versuchen, ein bisschen zusammenzulegen. Was heißt ein bisschen, aber so eine generalisiertere europäische
Eine zentrale
Antwort
europäische Börse, absolut. Vielleicht sogar eine Tech-Börse. Um da Nachfrage und Infrastruktur zu bauen. Aber die Nasdaq ist ja de facto Winner in dem Space. So, das ist einfach so.
Ich meine, wenn wir gerade drüber sprechen und sagen, okay, du musst eine gewisse Größe erreichen, dann müssen wir auch mal uns natürlich ein bisschen das Kernum-Portfolio angucken. Welche Firmen bei euch haben denn dieses Jahr so einen Sprung gemacht? Mhm. Nicht, dass sie nächstes Jahr in die Börse gehen, so das ist nicht der Punkt, sondern dass sie eine Relevanz zeigen, dass du glaubst, hey, irgendwann könnten die in New York an die Börse gehen, mhm, müssen gar nicht in Europa.
Wir hatten ein gutes Jahr 25. Wir haben 23,5 Milliarden an Enterprise Value in unserem Portfolio allein geaddet mit 6 Firmen. Also 6 Firmen sind insgesamt mehr als 23 Milliarden an Wert gestiegen. Ein Trade Republic, ein Lovable, ein Fuse, ein Black Forest Labs, ein Modal, ein Tide. Ich glaube, wir hatten 6, 7 neue Unicorns, Dekacorns oder Unicorns, die sich vervielfacht haben. Das heißt, wir gucken auf 25 zurück und das war ein gutes Jahr. 2 IPOs, super stark. Gleichzeitig haben wir auch Firmen so im mittelgrößeren Segment, ein Rillet, was jetzt eine halbe Milliarde wert ist, ein Swan eine halbe Milliarde, ein Xeon 750 Millionen. Also wir haben auch so in diesem Segment sub eine Milliarde, einige Entwicklungen und einige größere Runden dieses Jahr gehabt. Und das sind dann hoffentlich in 26 die Firmen, die den Sprung auf die Milliardenbewertung schaffen. Vielleicht nicht alle davon, das ist bei uns im Geschäft so, auch Firmen, die schon heute viel Geld wert sind, kommen in Durststrecken, aber zurückblickend auf 25 ist, glaube ich, fair to say, wenn wir nächstes Jahr wieder 23 Milliarden Enterprise Value adden, dann hatten wir auch wieder in 26 ein gutes Jahr. Also wenn es so weitergeht, sind wir ganz happy. Gleichzeitig haben wir super spannende neue Investments gemacht, Sibyl in Italien, Sirion in Zürich. Wir haben in New York 2 undisclosed Investments gemacht. Wir haben in Paris Get Vocal gemacht. Also wir haben spannende AI-Frontier-Firmen gemacht. Ich habe eine große Stablecoin-Company gemacht, die noch nicht announced ist. Ein globales Thema, wo wir hoffen, dass von denen auch dann nächstes Jahr 3, 4 von denen weiter so delivern, dass sie große Runden raisen. Und große Runden raise du immer dann, wenn das Business gut läuft. Also sprich, das ist eigentlich nur so die Bestätigung, ja, es läuft. Und wenn sich aus dem aktuellen Portfolio, was wir dieses Jahr geaddet haben, nächstes Jahr die Firmen entsprechend weiterentwickeln, glaube ich, dann könnte 26, 25 sogar noch toppen.
Ja, das klingt auf jeden Fall verrückt. Ne? Ich meine, am Ende, man sagt ja häufig, so 1, 2, 3 Firmen aus einer Fondsgeneration müssen funktionieren, dann könntest du deinen Fonds return oder vielleicht eben auch, je nachdem wie groß sie dann sind, dementsprechend auch anständige Ergebnisse erzielen und anständige Returns, also dass ich den Kapitalmarkt schlagen würde. Das ist in den letzten 10 Jahren wahrscheinlich gar nicht so einfach gewesen, weil der war ziemlich gut und ist auch ziemlich gut gelaufen, aber reichen euch Unicorns noch, um euren Fonds zu returnen, oder braucht ihr dann so ein Trade Republic, was eine gewisse Größe erreicht und man sagt, okay, gut, damit wird es dann vielleicht?
Aktuell fahren wir eine halbe Milliarde Fund, eine Milliarde Euro. Unser Ziel ist, den 4-mal zu returnen. Das haben wir bisher in jedem Fund geschafft. Das funktioniert nur, wenn du entweder sehr viel Anteile an großen oder zumindest gute Anteile an sehr vielen großen Firmen hältst im Exit. So ein Trade Republic ist ein Outlier natürlich, die sind sehr viel wert und wir halten da auch sehr viel. Wir haben über die Historie von Creandum, wir machen ja Investments alles bis zur A-Runde, also Pre-Seed, Seed und A-Investment, haben wir eine Ratio von 1 zu 5,7 oder 1 zu 6 von Firmen, die, wenn wir investieren, werden in eine Milliarde wert oder mehr. Das ist in der Industrie, glaube ich, die beste Ratio. Und das hat uns geholfen, über die letzten 23 Jahre die Performance zu bringen, die wir hatten. Also sprich, wenn Creandum investiert, such dir 6 Firmen aus, 1 davon wird eine Milliarde oder mehr wert. Deine Frage war aber, reicht die Milliarde? Und die Antwort ist nein, es reicht natürlich nicht. Wir halten im Schnitt 14,8% an den Firmen. Das sind 150 Millionen auf eine Milliarde. Wenn wir 4 mal 500 returnen müssen, geht der Zeiger auf der 2-Milliarden-Skala bei 150 Return genau so. Boop, gar nicht. Das heißt, nein, eine Milliarde Investment, ein Milliarde Exit reicht bei unserem Average Shareholding nicht. Das heißt, wir müssen
im Moment 13 Milliarden müsst ihr eigentlich an Portfolio Value haben, um mit euren 14,8% dahin zu kommen.
Ganz genau. Und der Druck ist entsprechend hoch, weil krieg mal 13 Milliarden an Returns hin. Wir machen 33 bis 35 Investments pro Vorgeneration. Davon wird ein Drittel gar nichts. Ein Drittel ein bisschen was und das zweite und das letzte Drittel muss dann entsprechend das Return. Wir hatten Fonds, da hatten wir 10 Billion Dollar Companies oder more. Wir haben Fonds, da haben wir 6 oder mehr, in den jüngeren Fonds weniger.
Ihr habt ja auch einen Fonds, wo Spotify mit drin war. Das war auch sicherlich gar nicht schlecht.
Der war gut, der war gut, da ist die Performance auch public. Aber ja, die Exits müssen größer werden, wenn du größere Fonds raisst. Und dementsprechend halten wir unsere Fondsgröße ganz, ganz künstlich nur bei einer halben Milliarde Euro, weil entsprechend, wenn du 750 raisst, 4 mal 750 ist entsprechend mehr als 4 mal 500. Und dieses Equilibrium, was ich vorhin angesprochen habe, zu finden, was ist die optimale Fundgröße, um die super wettbewerbsintensiven Runden finanzieren zu können, um die zu gewinnen, brauchst du eine gewisse Größe heute. Und gleichzeitig aber die Fondsperformance nicht zu minimieren. Das ist so die Kunst in unserer Industrie, wo wir versuchen, das Optimum zu finden. Wir könnten größere Fonds raisen, wenn wir das wollten, aber dann kriegen wir die Performance, glaube ich, nicht mehr hin.
Wenn ich jetzt so versuche zu rechnen und sage irgendwie so 12, 13 Milliarden und zuletzt mal die News gelesen habe, auf welcher Dimension irgendwie Trade Republic vermeintlich Secondaries macht und Anteile im Sekundärmarkt verkauft, könnte Trade Republic ja alleine schon ein guter Fundreturner sein, wenn alles so funktioniert, wie es soll.
Trade Republic ist eine Ausnahme-Company. Christian Hecker ist ein Ausnahmeunternehmer, Thomas ist ein Ausnahme-CTO, die zur richtigen Zeit am richtigen Markt waren und da hatten wir das Glück, sehr früh sehr viel Geld investieren zu dürfen. Ist wahrscheinlich vergleichbar mit einem Spotify bei uns im Portfolio, vergleichbar mit einem Klarna bei uns im Portfolio. Hoffentlich vergleichbar mit einem Lovable, die jetzt erst bei 6 Milliarden sind. Aber ja, Trade Republic hat heute eine Größe, eine Substanz, ein Gewicht, eine Professionalität, einen Umsatz erreicht, der uns sehr froh in die Zukunft blicken lässt, was diese Firma angeht. Dass wir da von Anfang an mit dabei sein durften, ist natürlich ein Geschenk. Super.
Freue ich mich auch sehr drauf auf das Gespräch, weil Christian kommt Februar oder März wieder. Dementsprechend haben wir auch lange nicht gesprochen, so wie wir beide. Und ich glaube, das wird was Gutes, weil seitdem ist so viel passiert. Ja. Und das ist schon von außen beeindruckend zu beobachten, wenn man dann noch irgendwie so ein bisschen mehr Input bekommt. Ich habe ja logischerweise keine Insights im Vergleich zu dir. Schon immer wieder was Schönes, wenn man sich da mal eine Stunde...
Das Eindruck bei so einem Christian ist zu sehen, der war saugut, als wir investiert haben. Und er ist nochmal sau viel besser geworden jetzt in den letzten Jahren. Also ich verbringe nicht super zu viel Zeit mit dem. Johann betreut das Investment bei uns im Portfolio. Aber ab und an sieht man sich und seine Vision, seine Ambition, seine Geradlinigkeit, seine Kommunikation ist einfach beeindruckend. Und es macht Spaß, dem zuzuhören. Und ich glaube, wenn ich heute einen Corporate Job suchen würde im Startup-Bereich in Berlin, ist das ganz kleine Adresse, wo ich anklopfen würde, weil der Drive, den diese ganze Firma hat, ist unheard of.
Was würdest du zum Abschluss allen, die zuhören, also Gründern, Investoren, Startup-Interessierten, noch mitgeben und sagen, hey, mit den letzten Worten lasse ich euch machen, was ihr macht?
Super spannende Frage. Ich würde anfangen sagen, seid dankbar, zur aktuellen Zeit am Leben zu sein und Teil dieser Szene zu sein. Es war nie spannender. Es war nie spannender, Gründer zu sein. Es war nie spannender, Investor zu sein. Es war nie spannender zu überlegen, in welchem Startup möchte ich vielleicht anfangen als Graduate, als jemand, der neu in die Karriere startet. Es ist die wahrscheinlich spannendste Zeit im Tech-Bereich jemals. Die Platten bewegen sich so radikal, die Welt verändert sich so radikal. Was wir, du und ich, heute besprechen, ist wahrscheinlich in 12, 18 Monaten schon wieder komplett outdated. Und das ist einfach irrsinnig spannend. Veränderung ist spannend. Gleichzeitig ist der Preis viel größer geworden, der Kuchen ist größer geworden, die Geschwindigkeit ist größer geworden. Das heißt, der Druck ist größer geworden auf alle, der Druck ist auf Gründer größer geworden, der Druck ist auf uns als Investoren größer geworden. Aber ja, ich meine, wenn der Kuchen und der Preis größer wird, dann hat das irgendwie einen Preis. Ich persönlich lebe von diesem Druck, ich lebe von dieser Energie, ich nehme da ganz viel mit. Also ich bin dankbar, hier an dieser Stelle sein zu dürfen und freue mich brutal auf, was in den nächsten 2, 3 Jahren noch kommen wird. Ich habe auch ein bisschen Sorge, was es mit der Gesellschaft macht, was die Veränderung mit den Leuten macht, die davon nicht profitieren. Das wird auch keine leichte Aufgabe sein, wie wir damit als Gesellschaft umgehen. Aber Stillstand ist immer schlecht. Und die Veränderung, die wir gerade sehen, ist so rasant, so radikal, dass ich einfach jeden Morgen aufwache und denke, was wird das für ein geiler Tag?
Ich habe rausgehört, wir sprechen in so 12 Monaten wieder, um zu gucken, was dann aktuell ist und verlinke logischerweise Creandum und dein LinkedIn mal in den Shownotes und sag ein großes Dankeschön, hat sehr viel Spaß gemacht und bis in, ich sag mal, 12 Monaten.
Fabian, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Danke für die Einladung.
Ich hoffe, das Gespräch mit Simon hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich muss sagen, so diese Perspektive zu bekommen, wie sich das Spiel und die Herausforderung als Investor verändert hat, aber auch auf Gründerseite, das mal eingeordnet zu bekommen von jemandem, der wirklich global die besten Teams der Welt trifft, macht einfach einen Unterschied und gibt einem schon nochmal eine andere Perspektive, was da eigentlich gerade alles passiert. Und falls dir das gefallen hat, dann lass doch dem Podcast ein Abo da und teil die Episode mit jemandem, der das auch hören sollte. Wir hören uns nächste Woche wieder zur nächsten Episode Unicorn Bakery.